Der Titel dieser Predigt lautet, was geschehen soll. Das ist die 11. Predigt zum Buch Jona und ich möchte aber mit einem anderen Text beginnen. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Denn auch der Mensch kennt seine Zeit nicht, so wenig wie die Fische, die mit dem tödlichen Netz gefangen werden, und wie die Vögel, die man mit der Schlinge fängt. Gleich diesen werden auch die Menschenkinder gefangen, zur Zeit des Unheils, wenn es plötzlich über sie kommt. Dieses Wort aus einem biblischen Buch der Weisheit sei heute hier vorangestellt. Und noch ein zweites, und zwar aus dem Buch Jesaja, aus dem 8. Kapitel. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden. Dazu werden wir später noch eingehender unseren Blick aufheben, angesichts der immer bedrohlicheren Entwicklungen um uns her. Zuvor aber finden wir uns jetzt wieder im Buch des Propheten Jona ein. Und wir werden gewahr, dass der Mann nun endgültig auf das zugeht, was er so gescheut hat. Unserer Generation ist das jetzt mehr verständlicher geworden als früher, nicht wahr? Denn schon die bisherigen Betrachtungen bezüglich Jona konnten uns nicht unbewegt lassen. Zu viele Parallelen zu unserem Sinnen und Trachten und Fürchten, zu unseren Vernünfteleien und Mutmaßungen zeigt uns Gottes ernste Botschaft hier auf. Begleiten wir den Mann also ein weiteres Stück auf seinem Weg, so wie er ihm von oben her verordnet ist. Und schon erklingt Gottes dynamisches Und, wie so oft im Wort und im Willen des Allmächtigen, und damit geht's dann wieder voran. So war's ja seit jeher. Finden wir doch das Und, dieses dynamische Gotteswort, im Schlachtertext, im ersten Buch Mose bereits 2675 Mal, davon 94 Mal im Schöpfungsbericht, und in der gesamten Bibel ganze 46.468 Mal. Und gerade das Und aus Gottes Mund begleitet und bringt auch uns ständig weiter auf unserem Pilgerpfad in dieser immer feindlicher werdenden Fremde hier. Und da steht in Kapitel 3 im Buch Jona, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Wir alle haben ja eines gemeinsam, eine nachweisliche Gnade, eine Standortbestimmung auf unserem Heilsweg, die unser persönliches Leben auf Erden von Beginn an permanent begleitet hat. Etwas, mit dem Gott unsere aktuelle Situation klar definiert. Und das besteht aus 2 einfachen, aber enorm schicksalhaften Worten. Und die lauten bis hierher. Und Gottes Wort weist uns nicht nur einmal auf diesen ständigen Begleiter hin. So lesen wir in Samuels ersten Buch im 7. Kapitel, dass er einen Stein aufgestellt hat zwischen den Orten Mizpah und Shin mit dem Namen Ebeneser, was wörtlich heißt Stein der Hilfe, mit der ebenso wahren wie hilfreichen Bedeutung bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ebenso auch im 1. Buch der Chronik im 17. Kapitel, da wird vermerkt, da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, o Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und Hand aufs Herz, wir empfinden doch auch tiefe Dankbarkeit bei diesem gnadenreichen Wort und Werk Gottes bis hierher. Denn bis hierher hat uns, hat mich und hat dich Gott gebracht. Bis hierher hat er uns geholfen. Drei Psalmworte beweisen unter anderem, wie fürsorglich Gottes Wort uns hiermit begleitet. Zuerst ein Wort aus dem Leidenspsalm Jesu, aus Psalm 22. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Und dann noch zwei Worte aus den Psalmen 71 und 139. Auf dich habe ich mich verlassen, vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt, und mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Und noch Psalm 139. Denn du hast meine Nieren gebildet. Andere Übersetzung, du hast meine Nieren im Besitz. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Was da auffällt, alle drei sind Psalmworte Davids. Und damit schließt sich ein wunderbarer Kreis im Leben. Die Älteren unter uns kennen auch ein Lied dazu, verfasst im Jahr 1699 von der Gräfin Emilie Juliane Schwarzburg-Rudolstadt. Und ich möchte davon die erste Strophe zitieren. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte. Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte. Bis hierher hat er mich geleitet. Bis hierher hat er mich erfreut. Bis hierher mir geholfen. Ganz recht, bis hierher. Und bis hierher ist nun auch Jona gekommen. Ja, er hatte Gott widerstanden, aber jetzt schlussendlich tut er, was Gott will und befiehlt. Nun zu Jona und zu uns eine Frage. Sollte für uns das Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 29, wo steht, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen, sollte das mit seiner auffälligen Zweischneidigkeit für uns eine geringere Schärfe aufweisen als andere Worte, die uns zum Leben gegeben sind? Musste dieses Wort nicht unser ganzes Leben durchdringen, immer einschneidender? Muss es nicht sowohl Seele als auch Geist scheiden, sowohl Mark als auch Bein, dieses Wort als Richter der Gedanken und Gesinnung unseres Herzens? Wer würde es denn wagen, sich auf Dauer Gottes Berufung zu entziehen und seine Gnadengaben und seinen Weg mit uns bis hierher zu ignorieren? Wir sehen doch am Propheten Jona, wohin es führt, wenn die Vernunft unseres Fleisches uns zur Flucht rät, wo auch immer und wohin auch immer. In äußerste Not und Gefahr hat es den Jona gebracht, sein Widerstreben, nicht wahr? Ja, und was wäre auch uns, dir und mir, erspart geblieben, wenn wir immer gleich beim ersten Mal dem Wink und Befehl Gottes gehorcht hätten? Und zu diesem Zweck ist uns das Buch Jona gegeben. Was meint ihr? Vielleicht vor allem dazu. Ist es nicht ein Beweis der Gnade und Langmut Gottes, dass er uns sichtlich erhalten hat in aller Not bis hierher? Und wer da meint, das ginge ihn nichts an oder das sei so nicht, der hat die Lektion noch nicht gelernt und muss wohl noch einmal hinaus. Bedenken wir aber, dass eine zweite solche Gnade, wie sie dem Jona gegeben war, vielen anderen nicht gewährt worden ist. Denn bis auf die zwei uns bekannten Ausnahmen sind alle Israeliten umgekommen, damals in der Wüste. Warum? Wegen ihres Unglaubens, sagt Gottes Wort. Obwohl sie alle herausgeführt worden waren mit starker Hand, obwohl sie alle durchs Meer geführt worden sind unter der Wolke und obwohl sie alle dieselbe geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken haben aus dem geistlichen Felsen, der ihnen gefolgt ist, nämlich der Christus. Und dennoch sind alle, bis auf zwei, dort in der Wüste umgekommen und geblieben. Gottes so Gutes bis hierher ist dort für sie zum Stillstand gekommen, wegen ihrem Unglauben. Um vieles haben sie sich bekümmert, um die verlorenen Zwiebeln und den Knoblauch Ägyptens, um die guten Fische, die Kürbisse, die Melonen und den Lauch. Dem Land aber, wohin Gott sie bringen wollte, dem haben sie ein böses Geschrei gemacht. Es frisst seine Bewohner, haben sie geschrien, und so das ganze Volk verängstigt. Und deshalb sind alle miteinander nicht ins gelobte Land gekommen, bis auf Josua und Kaleb. Die sind mit Gott gegangen und haben ihm vertraut. Und dann, mehr als 800 Jahre später, eine ähnliche Situation in der babylonischen Gefangenschaft. Da trägt Gott dem Propheten Hesekiel das Wort auf: Sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Und jetzt wir sitzen hier, weil wir noch hören können, weil es uns von Gott gegeben ist, noch auf ihn zu hören, noch hören zu dürfen, bis hierher. Exakt bis hierher, denn auch wir, ja gerade wir, stehen etwas Unheimlichem gegenüber in dieser Zeit, etwas sehr Unangenehmen, auf das wir jetzt zugehen. Bedenken wir aber, dazu sind wir gesetzt und berufen, und das gerade in diese Zeit. Aber was wird da verlangt von uns Haushaltern in diesen Tagen? Was sagt Gottes Wort? Eines wird von uns verlangt, dass wir treu erfunden werden vor Gott, hier und heute. Sein Wort enthält ja viel und großen Trost für schwere Zeiten, in vielen Beispielen, und das seit etlichen Jahrhunderten schon vor uns. Da ist uns gezeigt und schriftlich verbürgt, dass Gott in allen schwierigen Weltlagen denjenigen durchführt und durchgeführt und gerettet hat, der sich auf Gottes Gnade und auf seine Treue und Führung verlassen hat. Warum? Weil er auf Gott vertraut hat, in allen schweren und hoffnungslosen Lebenslagen. Niemals hat der gute Gott auch nur einen von den Seinen verlassen, die an ihm hängen. Um ein paar Beispiele zu nennen, beginnen wir mit Henoch. Jeder von uns kennt ja den Text und hört ihn sehr gerne, nicht wahr? Da steht in 1. Mose im Kapitel 5, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Damit ist das biblische Zeugnis aber nicht aus, was den Henoch betrifft. Es hat Gott gefallen, im neutestamentlichen Brief an die Hebräer noch ein Wort, noch eine Bestätigung hinzuzusetzen. Da steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Das war das bis hierher in Henochs Lebensgeschichte. Und das hat bis jetzt kein Ende gefunden. Denn Henoch wandelte mit Gott und Henoch lebt. Und sie leben ihm alle. Denken wir an die darauf folgende Sintflut in der Welt. Eine wahrlich extreme Zeit, die unser Herr Jesus zum prophetischen Hinweis herangezogen hat, als er sagte, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Dieses Wort geht uns im Kopf um, nicht wahr? An manchen Tagen sogar noch stärker. Führen wir also unsere Betrachtung jetzt fort im Gedenken daran, dass Gottes Wort nicht müde wird, uns mit all den schweren Zeiten, von denen es berichtet, zu beweisen, dass er die Seinen durch seine Gnade hindurchführt. Seine Gnade hebt und trägt und errettet die Seinen, ob auf den Wassern der Sintflut, ob durch das Rote Meer oder durch Seuchen, durch Plagen und Finsternisse, wie auch in den Wegführungen nach Assur und Babylon und in die Konzentrationslager diktatorischer Regime. Und das gilt auch unter dem Denunziantentum seiner Zeit. Im Psalm 27 im Vers 5 steht, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und er erhöht mich auf einen Felsen. Überall wird uns von Einzelnen berichtet, die mit Gott gewandelt sind. Und als Einzelne sind ja wir auch definitiv berufen. Und unser treuer Herr brachte sie alle durch. Ob im Feuerofen, ob in der Löwengrube, ob unter Ahab und Isabel, unter Nebukadnezar oder anderen Despoten. Sie schwankten wohl, die Seinen, und fürchteten sich, ob unter dem Ginsterstrauch, ob unter Philistern, Assyrern, Römern, ob in den mittelalterlichen Glaubensverfolgungen, ob in den Weltkriegen, ob im Internierungslager oder unter psychiatrischem Zwang, der treue Gott hat sie alle nie verlassen. Noah, Josef, David, Daniel, Hesekiel, Josua und Kaleb, Bonhoeffer, Corrie ten Boom und alle die anderen, die uns jetzt einfallen dazu oder auch nicht, alle wurden sie hindurchgeleitet durch die jeweilige nationale bzw. globale Trübsal in der Zeit, in die Gott sie gesetzt und berufen hatte. Und es ging und es geht Gott keiner der Seinen verloren, keiner der an ihm hängt. Sie leben ihm alle, bis heute, bis hierher und für immer. Und schlussendlich führt uns in jedem Fall unser Gott in Jesus Christus hoch über den Tod hinaus und bewahrt uns in und wegen Christus vor dem endgültig entscheidenden Gericht, wenn wir nur in Christus bleiben und an ihm hängen, auch im zutiefst geprüften und deshalb allernötigsten Glaubensleben. Als Einzelne hat uns Gott berufen und als Einzelne wird er uns erhalten, wie er zu tun pflegt. Und du, meinst du, es könnte dir anders gehen? Dir, der du Gottes Wort lieb hast und kennst, der du darin alle die offenen und verborgenen Gnadenwege findest, auf denen Gott die Seinen durch die Katastrophen ihrer Zeit geführt hat? Ach, sollt ihn auch der Tod aufreiben, schreibt Paul Gerhardt, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Diese Liedstrophe des so schwer geprüften Dichters leitet unser banges Herz hin zu dem Beweise im Psalm 48, zu seinen abschließenden Worten, und jedes Wort davon ist pures Gold, ist heilsame Augensalbe vom Herrn in dieser Laodicea-Ära hier. Er kommt alle und kauft. Er steht dort, damit ihr es erzählt, dem künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist, für immer und ewig. Er führt uns hoch über den Tod hinaus. Wenden wir uns nun wieder dem Jona zu, denn sein gottgegebenes bis hierher hat uns sehr viel zu sagen, gerade für die vor uns liegenden Tage und Jahre, mit all dem zweifellos Schweren, das auf uns zukommen wird und vor dem uns jetzt schon graut, wie es auch Jona seinerzeit gegraut hat vor Ninive. Deshalb wollte er ja auskneifen, strikt in die Gegenrichtung des für ihn bestimmten Zieles Gottes. Aber unser himmlischer Herr hat seine Taube nicht losgelassen, seinen Jona, und nein, er hat ihn auch nicht gestraft wegen seiner Sünde und wegen seines Widerstandes. Zurückgeholt hat er ihn, der Herr, aber nach seinem Verdienst ist er ihm nicht begegnet. Das dabei vielleicht Bemerkenswerteste auch für uns ist, dass der Herr ihn aufsucht, dort, wo er liegt, am Ufer, als Ausgespuckter, ein Auswurf des Schrecklichen, losgelöst vom Ungeheuer aus dem Meer und nicht zuletzt vom Eigenwillen, losgelassen durch Gottes strikten Befehl. Da kann man nicht umhin, als Liebhaber des Wortes und des Wesens Jesu an zwei ganz verschiedene Menschen im Johannesevangelium zu denken. An den Krankgewesenen am Teich Bethesda im Kapitel 5 und an den Blindgewesenen im Kapitel 9. Der erste wurde als gesund gemachter von den Juden drangsaliert wegen Jesu Wort am Sabbat, geh umher. Der zweite wurde ausgeschlossen aus der Synagoge wegen seinem bekennenden Glauben an Christus. Und dann finden wir in beiden Fällen im Wort Gottes das herrliche Wesen seines Sohnes, als da steht, als Jesus ihn fand. In beiden Fällen. Kinder, das ist unsere höchste Versicherung. Der Herr lässt uns nicht. Er sucht uns von sich aus. Und er findet uns auch und spricht wieder zu uns. Zu uns, zu den Ängstlichen, zu den Zerschlagenen, zu den im Leben und im Glaubensleben Gestrandeten. Wie immer du auch in diese Lage gekommen bist, durch Fremd- oder Eigenverschulden. Wie immer du von den Menschen angefeindet wirst, auch von den Gläubigen. Da Jesus ihn fand, sprach er zu ihm. Diese biblisch so einfach klingende und so logisch dargestellte Wortfolge, dieser liebevolle Zusammenhang, gesucht zu werden vom Sohn Gottes und von ihm gefunden zu werden und wieder sein Wort vernehmen zu dürfen. Wie herrlich drückt der 34. Psalm das aus in seinem 9. Vers. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und das ist es. Das ist es, was wir brauchen in der kommenden Zeit, bis zu unserem Heimgang. Das ist es, was Elia brauchte unterm Ginsterbusch, als er vor Isabel geflohen war. Und so ist es auch hier bei Jona. Das ist es, was er brauchte. Und nein, der Herr hat ihn nicht verworfen. Ganz im Gegenteil. Gottes Gaben und Berufen gereuen ihn nicht. Das für Jona bestimmte Wort behält ungebrochene Gültigkeit. Mache dich auf, steh auf und geh. Und jetzt ist diesem wohltuenden Aufruf zudem ein Wort vorangestellt. Einem himmlischen Balsam gleich, der uns die Vergangenheit vergessen lässt und Hoffnung und Zukunft schafft im Herzen. Und der lautet, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Zum zweiten Mal. Gott redet mit den Menschen und sie bleiben lebendig, steht im 5. Buch Mose. Und das heißt und wird benannt Deuteronomium. Und dieser Name bedeutet ja zweite Verkündigung der Weisung und ist quasi Programm in der Liebe und Vorsorge Gottes. Gott wirft nicht vor, wie wir hier deutlich sehen und wie es auch der Jakobusbrief bezeugt. Das ist sehr wichtig, wenn uns der Verkläger wieder verklagen wird und wir mutlos werden sollten in den kommenden Tagen, weil in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt, das wissen wir ja selber. Aber hier ist mehr. Hier ist ein Größerer, der uns gezielt in diese Zeit gesetzt hat und der lässt uns nicht. Er gießt Öl und Wein in all unsere Wunden, er hebt uns auf, er trägt und rettet uns und sorgt stets neu dafür, dass die Freude an ihm unsere Stärke bleibt. Denn er, der Christus, er ist der rechte Kriegsmann und der Kampf ist des Herrn, auch in den kommenden Weltzeiten. Und wir dürfen auf ihn hoffen in allen Belangen und Lagen und stille bleiben hinter dem Lamme her, wenn kommt, was beschlossen ist. Denn unser bis hierher gebracht wird durch Gottes Güte und Gnade nimmermehr enden. Wir sollten ja längst gelernt haben, hier aus der Geschichte des Jona und von unseren eigenen Wegen, dass alles Sträuben gegen Gottes Wort der Gnade nichts nützt. Und Gott sei besonderer Dank dafür. Oder wollen wir den allmächtigen Gott immer noch versuchen, mit unserem eigenen Kampf gegen unsere Sorgen und mit Grämen wegen unserer Probleme, die er doch längst als unser Eigentümer zu seinen Sorgen und Problemen erklärt hat? Haben wir noch immer nicht gelernt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein? Bekommen wir nicht tagtäglich vor Augen geführt, dass wir schon mit unserer vermeintlichen Erkenntnis von Gut und Böse unendlich weit daneben liegen vor ihm? Menschenweisheit ist nichts Nütze im Leben aus dem Glauben an den Allerhöchsten, steht in 1. Korinther 2,5, wer nachsehen will. Hören wir besser auf die weisen Worte seiner Absicht mit uns, was die Zukunft betrifft. Da steht im Buch Jeremia, der ja keinen guten Tag gehabt hat in seinem Leben. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und an Jesaja erging das Wort, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Wer von uns möchte ihm jetzt trotzdem weiterhin Mühe bereiten mit der eigenen Sicht, wohin wir gedenken zu gehen, zu stehen und zu liegen und wie wir gedenken, ihn zu fürchten und ihm zu dienen und ihm zu gehorchen? Viele Berufene praktizieren das ja aus und ja ein so, obwohl sie längst hätten verstehen sollen, dass Gottes Wort und sein Rat allein gut und lebensnotwendig ist und dass wir alle Folgen und alle Vermutungen und unsere Befürchtungen getrost unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus anheimstellen dürfen. Aber leider, stattdessen werden weiterhin viele, viele menschliche Künste gesucht. Da Da wird dann theologisiert und geredet und gemutmaßt und vieles außerhalb von Gottes Ratschluss gemanagt und herumhantiert, und in der Folge muss man sich fürchten. So aber halten wir uns künstlich fern vom guten Willen Gottes für uns und von seiner Gnade. Wer kennt nicht die ersten Worte am Beginn des Buches des Propheten Jesaja, die die Folgen eines solchen Tuns und das Ergebnis eigener Wege vor Gott beschreiben? Als da steht ab Vers 5, wohin soll man euch noch schlagen? Da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Nun, wer hat uns denn bis hierher gebracht? Wer hat uns trotz unserer jahrelang abtrünnigen Sündhaftigkeit in tausenden Belangen bis hierher weder fallen noch links liegen gelassen? Doch nur er. Und das ist Tatsache. Und das ist die Hauptbotschaft im Buch Jona an uns mit seinen wenigen 48 Versen bis hin zu der Spinnerei des Propheten wegen seiner Rizinusstaude. Nicht wahr? Oh, auch da finden wir uns deutlich abgebildet. Ist es denn so schwer, auf den Urheber unseres ewigen Heils in unserer Zeit auf Erden zu vertrauen, die doch in seinen Händen liegt, unsere Zeit? Müssen wir denn immer vorpreschen, wo wir nachfolgen hätten sollen? Bilden wir uns dann vielleicht auch noch ein und behaupten wir vor anderen, in Gottes Ruhe eingegangen zu sein, mit all diesen unseren Kniffen, mit unserer Widerborstigkeit und Unsicherheit? Da straft uns nicht nur die Praxis Lügen. Nein, so können wir keinen Frieden mit Gott erlangt haben und Gott gegenüber kein gutes Gewissen haben, wenn wir immer wieder seine Gnade vermischen mit unseren Werken, weil wir uns nicht völlig und ganz, so wie wir sind, endlich seiner Gnade ergeben, damit ab jetzt sein Wille geschieht und nicht mehr der unsere, den wir uns bisher sogar vielleicht als gläubig verbrämt haben. Ist Christus unser Leben? Ist er wirklich unser Herr? Dann ist es doch unsinnig und böse, immer wieder ins eigene zu fliehen, auch wenn uns heute alle irdisch gute Zukunft aus den Händen genommen scheint und dazu bald auch das gewohnte Wohlleben, das wir aber ohnehin nicht festhalten konnten. Als seine Kinder in Christus können wir genauso fest auf die Gnade Gottes vertrauen, wie er uns bei der Hand genommen hat, was auch immer kommen mag. Dabei wird sicher nie die Not oder die Gefahr bestehen, das ewige Leben zu verlieren, nicht wahr? Denken wir an Noah, an Mose, an Hiob, an Josef, an David und all jene, die durch Gottes überfließende Gnade zum Ziel gekommen sind. Alle in ganz großer Bedrängnis und unter schwierigsten Umständen. Unser himmlischer Vater hat ja alles. Das gesamte Leben und alle Gottseligkeit und das ganze Erfüllen seines Willens definitiv in die Hand seines Sohnes gelegt. Das sagt Jesus ja, indem er sich, wohlgemerkt, seinen Jüngern zuwendet. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Ist uns dieses alles bewusst geworden? Dann können wir, die wir nicht vom alten Menschen getrieben sein sollen, sondern vom Geist Gottes, dann können wir in völliger Abhängigkeit vom Sohn Gottes in die Zukunft gehen. So wie hier dem Jona gesagt wird, steh auf und geh. Geh hin in dieser meiner Kraft und durch meinen Geist. Du magst dich dabei ohnmächtig fühlen, das macht nichts. Du magst innerlich lahm geworden sein, von all dem gestoßen und geworfen sein, aber geh nur hin, wo ich dich hinsende und hinbringe, denn ich bin mit dir. Du wirst meine Gnade erleben. Du wirst sehen, wie schlecht du bisher alle meine Wege verstanden hast. Ja, du, der du mit deiner eigenen Erkenntnis von Gut und Böse mir so oft widerstanden hast, in deinem Eigendünkel, mit all den Einwänden deiner sogenannten Vernunft. Was hat sie denn erreicht? Deine vermeintliche Vernunft meinem Ratschluss gegenüber. Fragen über Fragen hat sie aufgeworfen. Angestachelt vom höllischen Ratgeber hat sie ununterbrochen Fragen aufgeworfen auf deinem Weg, dem Lamme nach, nicht wahr? Denn deine Vernunft, deine ach so menschliche Vernunft, ist doch immer wieder auf das eine aus, die Werke, die in Gott getan sind, herabzusetzen und ihren Wert zu vermindern, um deine eigenen Überlegungen und Pläne und Werke passend ins Licht zu stellen, nicht wahr? Das spielt sich ab in dir, wenn ich nicht eingreife. Zum Beispiel das Wort an Ninive. Sehen wir uns die wunderbare Buße der Niniviten an, die auf die wenigen Worte hin entstanden ist, von denen Jona den Wortlaut so lange nicht gekannt hatte, bis er vor Ort war. Die Botschaft, die ich dir sagen werde. Hätte nicht Jonas Vernunft auf dem ganzen Weg Überlegungen angestellt über dieses Wort, wenn er es bereits gekannt und im Innersten bewegt hätte? Sie ist ja immer sofort mit unterwegs, unsere menschliche Vernunft, wenn wir nur etwas zu wissen meinen. Sofort schaltet sie sich ein, diese unsere Vernunft, die alles in Zweifel zieht und wie hier auch die gottgegebene Buße und Bekehrung hinterfragen wird. Das heißt aber herrschen wollen gegenüber Gottes Ratschluss. Ja, sind wir klüger als er? Unsere Vernunft würde ja sogar mit Jona gesagt haben, nein, nicht Ninive. Das kann und das wird und das darf auch nicht sein. Das war ja das Werk der scheinbaren Vernunft in Jonas Herz und Kopf von Anfang an. Und das wurde auch sichtbar in seiner spontanen Reaktion auf Gottes Befehl hin. Er büchste aus, auf Anraten seiner Vernunft hin. Kennen wir das nicht? Sie kann ja gar nicht anders, unsere sogenannte Vernunft, als sich zu zerarbeiten an ihren Überlegungen, ob und wie denn Gottes Ratschluss wahr und gültig sei in dem, wo er uns positioniert, wo er uns hinsendet und was er beschlossen hat für uns. Tausend und aber tausend Gründe führt unsere Vernunft ins Treffen, ja aus, ja ein, angestachelt vom diabolischen Ratgeber. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte dieser Ratschluss Gottes unser Weg sein, unsere Aufgabe? Und ach, was wird dabei nur herauskommen? Fest steht jedenfalls, Gottes Ratschluss ist in der großen Stadt Ninive gerechtfertigt worden. Die Niniviten haben Buße getan. Und wie? Auf einen einzigen kurzen Satz hin. Und deshalb hat unser Herr in seinen Erdentagen festgestellt, die Leute von Ninive, die werden auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr denn Jona. Ja, hier ist mehr als Jona. Hier ist ein Größerer als Salomo. Ach, halten wir es doch lieber so wie die Braut im Hohelied, die sagt, zieh mich dir nach. So laufen wir. Warum heute dieses Thema? Warum diese Betrachtung in diesen Tagen der drohenden Bedrängnisse, die heraufziehen wollen in unsere geängsteten und geplagten Herzen? Weil unsere Situation in geistlicher Hinsicht vergleichbar ist mit der von Jona. Alles, alles war ihm aus den Händen genommen, dem Mann, den Gott seinen Propheten nennt, der trotz aller inneren Not, ja gerade deswegen, ein Zeugnis und Bild auf unseren Herrn Jesus sein durfte. Und das ohne nur das Geringste in eigener Weise hinzuzutun. Waren doch auch seine Gebetsworte aus dem Fischbauch heraus nur gottgehauchte Weisheit. Ebenso sein Wort, werft mich ins Meer, am Beginn seiner Einsicht und Umkehr. Da sehen wir uns an, was ihm alles aus den Händen genommen war, dem Jona, und was das für uns selber bedeutet, für unser bis hierher. Da, wo er hingewollt hat, der Prophet, da ist er nicht hingekommen. Vielmehr musste er dorthin, wo er nicht hinwollte. Was er verkündigen wollte, das konnte er nicht verkündigen. Und was er nicht verkündigen will, das muss er nun verkündigen. Und das ist Gottes Weg in seiner guten Lebensschule für jeden von uns, sofern wir bleiben. Was du sagen willst und bei dir selbst überlegst, daraus wird nix werden. Dafür kommt das, woran du nicht gedacht hast, am Ende heraus. Willst du gut sein und gute Werke tun? Bist du nicht längst inne geworden, das geht nicht, weil in uns nichts Gutes ist und weil von uns auch nichts Gutes kommt? Und es ist nicht nur meine Bilanz nach 72 Jahren. sondern das ist die Norm für uns alle, die in Gottes Schule kommen. Und wenn etwas nach Gottes Willen und seinem Wohlgefallen geschieht durch dich oder mich, dann wird Gott es uns nicht merken lassen in seiner Gnade. Und Gott sei Dank für jede Nichtigkeit und Niedrigkeit, die er uns angedeihen lässt. Es ist das Wesen des Menschensohnes, das er uns damit verleiht in dieser Zeit. Und bittet jemand um ein dankbares Herz vor Gott, er wird es erhalten, aber er wird dazu in sehr schwere Bedrängnisse geführt werden, die schier nicht auszuhalten sind, denn das ist der Boden, auf dem ein vor Gott dankbares Herz gedeiht, nicht aber im Sonnenschein leichten und wohligen Lebens, denn im Reich Gottes herrschen Gesetze, die nicht dieser Welt entsprechen. Und eines davon lautet und steht in Jesaja 42, wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, oder so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Um des so wichtigen Zusammenhangs willen sei dieses Wort noch einmal zitiert, in seinem gesamten Umfeld. Gott sagt hier, ab Vers 16, ich will die Blinden auf einem Weg führen, den sie nicht kennen, und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht machen und das Hügelige zur Ebene. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davon lassen. Es sollen zurückweichen und tief beschämt werden, die auf Götzen vertrauen und zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Hört, ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht und so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Nur wird Gottes Gnade und seine Treue niemals weichen von seinen Blinden und Tauben in ihrer geistlichen Armut, für die ihnen das Himmelreich als Erbe verheißen ist. Und dazu hat Gott seinem Jona schließlich dann jeden anderen Weg abgeschnitten. Sind wir nicht auch längst inne geworden auf unserem Weg dem Lamme nach, dass wir nicht mehr anders wollen, auch wenn wir noch anders könnten? Und dass wir gar nicht mehr anders können, auch wenn wir anders wollten. Das ist ja das von Gott gegebene Wesen, mit dem er uns getrost in die Zukunft gehen lässt. Denn er ist mit uns, wohin wir auch geführt werden. Beachten wir dazu drei meist viel zu wenig beachtete Worte des Täufers Johannes, die göttliche Eigenschaften unseres Herrn und Hirten besonders betont. Er, sagt er, ist stärker als ich. Er wird euch mit Feuer taufen. Er wird seine Tenne gründlich reinigen. Lesen wir da tunlichst nicht wieder leichtfertig darüber. Überprüfen wir vielmehr, was diese göttlichen Werte in unserem Glaubensleben bis hierher bewirkt haben. Im gesamten Text steht in Matthäus 3,11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, und er wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Streu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Wird uns nicht das in der Person des Gottesmannes Jona sehr deutlich vor Augen geführt? Nunmehr ist er freiwillig gebunden an den Willen Gottes, infolge gereinigter Lebensführung, gereinigt vom menschlichen Dünkel, gereinigt von menschlichen Höhen, gereinigt im Feuer des Elends. So ist es Jona ergangen und so muss es an allen Rechtschaffenen gehen. Gereinigt von den eigenen Wegen, gereinigt von falschen Zielen und von richtenden Gedanken, gereinigt von Vorwürfen anderen gegenüber. Hat uns, hat dich und mich unser Herr so weit gebracht, bis hierher? Gereinigt von den toten Werken, wie Gottes Wort im Hebräerbrief betont, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? So untüchtig und so schwach und so ängstlich, wie wir in uns selber auch sind, so tüchtig werden wir doch gehen können an unsere Aufgaben in der kommenden Zeit, wenn wir an der Hand der Gnade unseres Herrn gehen, an der Hand seiner Gnade, an seiner Hand. Hören wir dazu noch einmal das so bemerkenswerte Wort Gottes aus dem Buch des Propheten Jesaja im 8. Kapitel. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken, so wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, so dass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle die Weisung in meinen Jüngern, und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Ein sehr zeitgemäßes Wort, nicht wahr? Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken, so wird er euch zum Heiligtum werden. Und was für ein wunderbarer Auftakt dazu, was für eine Einleitung. So hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf den Weg dieses Volks zu gehen. Indem er mich fest bei der Hand fasste, mich fest bei der Hand fasste, er, der Herr. Jedes Wort ist hier ein Labsal, nicht wahr? Eins ums andere. Wo gibt es so was Herzliches, so ein wunderbar tröstendes Wort, so eine liebevolle Vorgehensweise, so eine gesicherte Leitung, wie hier von unserem liebenden Herrn und Eigentümer, dem allmächtigen und allwissenden Gott? Fassen wir doch endlich wieder Mut und stimmen wir mit ein in das Wort aus dem 119. Psalm: Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Anweisungen. Halten wir unseren Herzen mit seinen Ängsten und Befürchtungen die Versicherung am Anfang des 1. Korintherbriefs vor, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Im Lukas-Evangelium lesen wir von Dingen, die geschehen sollen. Und wenn Gottes Wort das sagt, dann sind sie unabwendbar. Da nützt kein Widerstreben und keine Flucht. Doch ist uns ja gesagt, wie wir uns in diesen unabwendbaren Situationen verhalten dürfen unter dem Schirm des Allmächtigen. Steht auch im Lukas-Evangelium: Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Was geschehen soll, was nicht aus Zufall entsteht, was nicht in menschlicher Hand liegt, was auch nicht von unten dirigiert wird, wiewohl das Böse zum Ende hin ausreifen wird. Das wird und muss geschehen, wie es in den Prophetien Daniels und den anderen Propheten, in den Lehrbriefen, in der Offenbarung vorhergesagt ist und auch in allem, was versiegelt und unserer Kenntnis entzogen ist. All das wird geschehen. Wir aber, mag sein mittendrin, mag sein verfolgt, mag sein hoch bedrängt, es wird trotzdem geschehen, was geschehen soll. Im Psalm 91 steht: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Und so stehen wir in allen Umständen und Lagen und Zuständen nur unserem Herrn und Eigentümer Christus gegenüber, der uns so teuer erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Werden wir inhaftiert, dann sind wir gefangene Christi und damit gut aufgehoben, innerlich freigemacht vom Sohn, gebunden nur an ihn, so wie auch der Apostel sich vorstellt in seinem Brief aus Rom an Philemon, seinen geliebten Mitarbeiter, da schreibt er, Paulus, der gebundene Christi Jesu. In Christus vor Gott, steht in Römer 15, 17. Und das ist unsere zu allen Zeiten und in allen Lagen Gott gewollte und Gott gegebene Stellung. Und niemand, gar niemand, wird uns aus seiner Hand reißen. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Darum, was auch geschieht, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, schreibt Paulus in Philipper 4,4. Amen.